willkommen zu unserem heutigen Kurzpodcast mit dem Thema Expertenstandard Dekubitusprophylaxe in der Pflege. Die Aktualisierung 2017 schauen wir uns einmal an. Also für alle die, die gerade keine Zeit haben, anderthalb Stunden, zwei Stunden in einer Fortbildung zu sitzen oder auch drei, hier schon mal ein kurzer Überblick in 10,5 Minuten darüber, was sich alles 2017 geändert hat. Die Vertiefung bzw. die Standardebenen unter der Lupe, die müssen dann tatsächlich in einem Webinar genauer angeschaut werden. Hier gibt es jetzt nur einen Überblick, um schon mal zu schauen, was muss ich verändern, was ist akut, wo sind wir vielleicht schon auf dem neuesten Stand. Ja, da steige ich jetzt auch direkt ein bei der ersten Veränderung des Standards. Und zwar wurden Kinder als Zielgruppe mit aufgenommen. Das zeigt sich unter anderem dann auch in der differenzierten Risikoeinschätzung, wo die Risikofaktoren dem angepasst werden. Das werden Sie dann sehen, wenn wir die differenzierte Risikoeinschätzung uns etwas genauer anschauen, dass es da Faktoren gibt, die unter anderem auch die Säuglings- und die Kinderkrankenpflege betreffen. Das schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Wenn Sie den Standard in die Hand nehmen, werden Sie sehen, dass er etwas anders aufgebaut ist, beziehungsweise dass er anders aussieht als die vorherigen Standards. Das kommt jetzt auch in den weiteren Standards auf uns zu. Und zwar erfolgt die Orientierung im Aufbau jetzt am Pflegeprozess. Das sollte ja den Fachkräften bekannt sein und ist auch etwas vertrauter als der bisherige Aufbau. Ein weiterer Punkt, der uns wahrscheinlich auch entgegenkommt, ist, dass nicht mehr unterschieden wird zwischen Einschränkungen der Aktivität und der Mobilität. Vielleicht erinnern Sie sich an den vorherigen Expertenstandard Dekubitusprophylaxe. Da gab es eine Unterscheidung, gab es auch eine Tabelle dazu, zwischen Aktivität und Mobilitätseinschränkungen. Das hat dieser Standard nicht mehr, sondern in Anlehnung an den Standard Erhaltung und Förderung der Mobilität wird nun ausschließlich die Mobilität als Begriff genutzt. Das vereinfacht doch einiges, weil diese differenzierte Unterscheidung nicht allen ganz leicht gefallen ist. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt, der sich verändert hat, ist eine Begrifflichkeit, die uns in vielen Überleitungsbögen, Unterlagen von Krankenkassen, in vielen Dokumentationen noch entgegenkommt, und zwar der Begriff Dekubitusgrad oder Dekubitusgrade. Den gibt es so nicht mehr. Der wurde in Anlehnung an die EPUAB in den Begriff Kategorien verändert. Das heißt, es gibt jetzt nicht mehr Dekubitusgrad 1, 2, 3 und so weiter, sondern es gibt die Kategorien, die Dekubituskategorien 1, 2, 3 und 4. Und außerdem sind zwei neue zusätzliche Klassifizierungen hinzugekommen. Also es gibt die Kategorien und zwei Klassifizierungen, die keiner Kategorie zuordnenbar sind, sondern nur beschrieben werden mit erstens, wenn keiner Kategorie zuordnbar, Doppelpunkt, Tiefe unbekannt. Und die zweite bedeutet vermutete tiefe Gewebsschädigung, Tiefe unbekannt. Also wenn es nicht ganz klar und eindeutig zuordnbar ist zu den ersten vier Kategorien, gibt es diese zwei neuen Klassifizierungen, die man weiterhin dann auch nutzen kann. So, die Definition der einzelnen Kategorien entnehmen Sie der Tabelle im Expertenstandard unter EPUAB 2014. Dann gibt es etwas, was uns nicht fremd sein sollte. Dennoch wird es wesentlich deutlicher betont als im vorherigen Standard, und zwar die Einbeziehung von Patienten, Bewohnern und pflegenden Angehörigen. Das ist ja schon in dem Standard zur Pflege von Menschen mit chronischen Wunden besonders betont, dass umso besser die Patienten, Bewohner, Angehörige einbezogen werden, umso höher häufig die Compliance ist. Also die Zusammenarbeit wird vereinfacht. Und in diesem Zusammenhang taucht auch der Hinweis auf Selbstbestimmung auf. Das heißt, der Hinweis auf Selbstbestimmung ist hier ganz faktisch betont, dass eben ein informierter, aufgeklärter Patient, Bewohner, Angehöriger auch das Recht hat, eine Behandlung abzulehnen, eine Lagerung abzulehnen, eine Versorgung abzulehnen. Aber es ist auch der Hinweis enthalten, dass das Recht auf eine selbstbestimmte Entscheidung des Patienten die Pflegekraft nicht von ihrer Pflicht entbindet, Patienten, Bewohner und Angehörige zu informieren und so zu einer informierten Entscheidungsfindung zu befähigen. Also das ist tatsächlich auch unsere Pflicht, zu informieren, um dann die Möglichkeit zu bieten, zu sagen, möchte ich nicht. Also Selbstbestimmung darf nicht so gesehen werden, okay, er entscheidet und das ist eben Pech, sondern der informierte Patient oder Bewohner darf entscheiden. Ja, eine weitere deutliche Veränderung zu dem vorherigen ist, dass deutlich zwischen einem initialen Screening und einer differenzierten Einschätzung unterschieden wird. Was ist das genau? Ein initiales Screening bedeutet, alle Patienten und Bewohner zu Beginn eines pflegerischen Auftrags, also der Patient, Bewohner, zieht ins Heim ein oder wird im ambulanten Pflegedienst aufgenommen und die werden dann einem initialen Screening unterzogen. Das heißt, der Patient, Bewohner wird überprüft auf erhöhten Druck, Scherkräfte, aktuell vorliegenden Dekubitus, Mobilitätseinschränkungen, wie sieht der Hautzustand des Bewohners, Patienten aus. Und daraufhin wird dann entschieden, ob an dieser Stelle ein Dekubitusrisiko zuverlässig ausgeschlossen werden kann. Dann ist nämlich die Risikoeinschätzung vorerst abgeschlossen. Und eine erneute Einschätzung findet statt natürlich bei Veränderungen und in von der Einrichtung in einer Verfahrensanweisung zur Dekubitusprophylaxe festgelegten Zeitabständen. Wenn nun nicht ausgeschlossen werden kann, dass ein Dekubitusrisiko besteht, dann ist eine differenzierte Risikoeinschätzung erforderlich. Das ist sozusagen eine Neuerung. Diese differenzierte Risikoeinschätzung, die findet nicht mit einer Skala statt. Davon wird ganz deutlich abgeraten, beziehungsweise Assessment-Instrumente zur Einschätzung werden nicht empfohlen. Wenn diese genutzt werden, dann nur begleitend zur fachlichen Einschätzung. Das ist ganz wichtig. Hier geht es wirklich um eine pflegefachliche Einschätzung auf Basis vom Wissen einer Pflegefachkraft und nicht um eine Einschätzung durch eine Skala. So, wir schauen uns die differenzierte Risikoeinschätzung mal einmal ein bisschen genauer an. Und zwar werden da als relevante Risikofaktoren genannt, zum Beispiel Mobilitätsbeeinträchtigung und Immobilität, ein beeinträchtigter Hautzustand oder schon ein vorliegender Dekubitus, Durchblutungsstörungen, eine verminderte sensorische Wahrnehmung, Diabetes mellitus als Risikofaktor, der allgemeine Gesundheitszustand oder Begleiterkrankung werden angeschaut, ein beeinträchtigter Ernährungszustand gilt als relevanter Risikofaktor und auch eine erhöhte Hautfeuchtigkeit. Weitere Parameter oder als weitere Parameter werden noch genannt, eine Vorgeschichte von langanhaltendem Druck auf Körperareale vor der Aufnahme, zum Beispiel langes Liegen zu Hause. Die Reife der Haut bzw. des Hautzustandes bezieht sich zum Beispiel auf die Neonatologie und auch die Beurteilung des Hinterhautbereichs. Dann der Grad der Mobilität wird angeguckt, der BMI bzw. das Geburtsgewicht, Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit, Ernährungsindikatoren und der Flüssigkeitsstatus spielen eine Rolle als Risikofaktor und natürlich die Durchblutung und Sauerstoffversorgung der Haut. Weiter wird geguckt nach Medikation, zum Beispiel blutdrucksteigernde Medikamente. Gibt es eine Anwendung von medizinischen Geräten, zum Beispiel Zu- oder Ableitung? Und auch fehlende Schmerzäußerungen bei Säuglingen, Kleinkindern, aber auch bei Dementen spielen eine Rolle. Also hier wird ganz ausdrücklich gesagt, dass sowohl das initiale Screening zur Überprüfung eines Risikoausschlusses erstmal, als auch die gegebenenfalls erforderliche differenzierte Risikoeinschätzung mittels klinischer Einschätzung durch die Pflegefachkraft erfolgen. Klinische Einschätzung bedeutet hier, dass die Pflegefachkraft prüft, inwieweit die Dekubitus-Risikofaktoren, die ich gerade genannt habe, vorliegen. Sie bewertet das Risiko anhand der identifizierten Risikofaktoren und unter Berücksichtigung des gesamten Gesundheitszustandes des Patienten und Bewohners. Das erfordert natürlich Fachwissen. Das heißt, auf Basis des Fachwissens der Pflegefachkraft soll ein genaues Bild entstehen von den gesundheitlichen Einschränkungen und Ressourcen des Patienten oder Bewohners in Hinblick auf das Dekubitus-Risiko. Also pflegefachliche Beobachtung bzw. Informationssammlung stehen hier ganz oben und da wird hier eben nochmal betont, wenn Skala, dann nur begleitend. Das ist hier nochmal ganz wichtig. Initiales Screening ist eine erste Bewertung und die differenzierte Einschätzung eine umfassendere Begutachtung der Risikofaktoren. Der Begriff der Dekubitus-Gefährdung wird hier gegen einen anderen Begriff ausgetauscht, und zwar gegen den Begriff individuelles Dekubitus-Risiko. Das wird hier auch eingeschätzt. Dann gibt es eine Neuaufnahme, und zwar die Standardebene S3b. Hier wird ganz klar die Verantwortung für das Bereitstellen von Schulungs- und Infomaterialien den Einrichtungen zugeschrieben. Das heißt, diese Einrichtungen sind verantwortlich dafür, dass zum Beispiel Broschüren vorgehalten werden, DVDs, Materialien, mit denen Angehörige und auch Bewohner beraten werden können, die so einfach aufgebaut sind, dass die Dinge auch verstanden werden, um dann auch gegebenenfalls die Compliance zu erhöhen. Eine weitere Veränderung ist, dass in der vierten und fünften Handlungsebene deutlicher als vorher dargestellt wird, dass je nach Umfang der Mobilitätseinschränkung und anderer wichtiger Risiken die Maßnahmen individuell angepasst werden müssen. Dabei geht es in vier überwiegend um die Förderung der Eigenbewegung, die noch einen gesonderten Status einnimmt. Also das Thema Förderung der Eigenbewegung nimmt im Standard einen ziemlich großen Umfang ein, deswegen erfordert das eine vertiefte Schulung. Sie sollen es nur schon mal gehört haben, Förderung der Eigenbewegung, die soll bei verstärkter Mobilitätseinschränkung durch Druckentlastung ergänzt werden, eben durch die Pflegefachkraft. Hier wird im Standard in Form einer Tabelle genauer dargestellt, wo das einsetzt. In der Handlungsebene 5, die ist eigentlich relativ unverändert, aber es wurde sprachlich präzisiert, und zwar druckverteilende und entlastende Hilfsmittel wurden in Wechsellagerungs- und Weichlagerungssysteme eingeteilt. Das ist auch eine Neuerung, da gibt es auch eine Tabelle 2 im Standard. S6 und E6 sind neu aufgenommen worden und nehmen die Evaluation in den Fokus. Das heißt, dass hier genaue Vorgaben gemacht werden, dass es Verfahrensregelungen geben muss zur Dekubitus-Prophylaxe in der Einrichtung und auch Zahlen vorliegen müssen zu den genauen Zahlen des Dekubitus-Vorkommens in der Einrichtung entstanden oder außerhalb entstanden, wie viele gibt es und auch Zahlen zu dem Erfolg der Dekubitus-Prophylaxe. Ja, als Merke kann man sagen, jede Fachkraft muss in der Lage sein, das Dekubitus-Risiko der von ihr betreuten Patienten oder Bewohner systematisch und rechtzeitig einzuschätzen und sicher einzuschätzen. Ja, hiermit sind die wichtigsten Neuerungen genannt im Überblick, in einem Kurzüberblick. Ich hoffe, das hat Ihnen schon ein klein wenig geholfen. Um das Ganze zu vertiefen, schauen Sie in unserem Webinar vorbei. Den genauen Termin entnehmen Sie unserem Webinarüberblick und ansonsten fragen Sie gerne an. Dann verabschiede ich mich bis zum nächsten Podcast. Dankeschön, auf Wiedersehen.